Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Es ist mir eine besondere Ehre, heute hier zu sein. Am Donnerstag war ich Stellvertreter von Prälat Dr. Gerhard Mayer. Heute bin ich Stellvertreter vom Landesbischof Dr. Gerhard Mayer. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe meinen neuesten Sakko angezogen. Den habe ich letzte Woche gekauft. Meine neueste Krawatte, die trage ich zum vierten Mal, auch letzte Woche gekauft. Also, aus der Maierwoche wurde eine echte Maierwoche. Lassen Sie mich aber noch drei Dinge inhaltlicher Art sagen. Erstens, oder vier, ich weiß es noch nicht. Erstens, wir freuen uns selbstverständlich, oder viele freuen sich über diese Wahl, aber es ist kein Erfolg. Das wäre weltlich gedacht. Es ist eine Berufung Gottes, bestätigt durch die Wahl der Kirche zu einem ganz besonderen Dienst in dieser Kirche. Das ist kein Erfolg einer Richtung, einer Seite der Kirche, eines Teils der Kirche, sondern es ist die Berufung zu einem Dienst, über die wir uns freuen. Zweitens, wir müssen realistisch das so sehen, wie es Gerhard Mayer immer sagte, er wird ein Bischof der ganzen Kirche sein, ja sein müssen. Was im Kleinen gilt, gilt auch im Großen. Das beginnt auf der Gemeindeebene. Wer Pfarrer ist, muss Pfarrer der ganzen Kirchengemeinde sein. Das schließt nicht aus, dass man persönlich eine bestimmte Position innehat, die auch einbringt, die vertritt und zu der steht. Und Sie merken schon, das ist ein schweres Geschäft. Zuständig nur für einen bestimmten Kreis, wo die Meinungen in etwa ähnlich sind, ist vergleichsweise einfach. Je höher die Verantwortung geht, umso schwerer wird es. Drittens, es würde mich freuen, wenn die Tatsache der Möglichkeit dieser Wahl nach allem, was in der vergangenen Periode dieser Synode war, eine Ermutigung wäre für alle Freunde so im großen Umfeld des Pietismus, zu sagen, es lohnt sich aufs Neue. Wir sollten aufhören, mit den Gründen zu spielen, ob man nicht irgendwo anders die Zelte aufschlagen sollte. Wir sollten gestärkt sein, neu anzupacken und unseren Auftrag in dieser Kirche zu sehen, auch wenn es schwer ist. Und ich hoffe, dass von dieser Wahl ein Schub ausgeht, ein ganz kräftiger Impuls oder, um es derb zu sagen, ein kräftiger Tritt. Viertens und letztens, Sie haben sicher mit fleißig gebetet, beten Sie jetzt noch fleißiger. Und das möchte ich jetzt auch tun. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen neuen Tag, für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, dass deine Sonne aufgegangen ist und uns erwärmt und uns das Licht bringt. Wir danken dir noch viel mehr, dass du das Licht bist, dass es hell macht in unserem Leben, dass uns das Leben gibt, dass uns ewiges Leben gibt. Gib, dass wir heute in deinem Licht sind und in deinem Licht leben und dass wir auch an diesem Tag des Lernens, Studierens und Arbeitens dich erkennen. Wir wollen dir Gerhard Mayer anbefehlen für dieses Amt, für die nächsten Jahre. Wir wollen dich für ihn bitten um Weisheit und Kraft. Wir wollen dich bitten für seine Frau, Führe du sie, bewahre du sie, rüste ihn aus mit dem, was er braucht und was nur du geben kannst. Amen. Wir haben heute Morgen wieder einen ganz kurzen Text. Umso gründlicher können wir uns darauf einlassen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Schlagen Sie ruhig diesen Texten auf, Matthäus 6, Vers 13. Und wer des Griechischen mächtig ist und ein griechisches Neues Testament dabei hat, bitte ich auch aufzuschlagen. Aber keine Sorge, ich werde es immer auch übersetzen. Kurz etwas zum Aufbau dieser Vaterunser-Bitte, beziehungsweise zum zweiten Teil der Bitten. Der erste Teil der Bitte, da geht es ganz um Gott, Gottes Name, Gottes Reich, Gottes Wille. Und wir haben immer am Ende betontes Dein. Im Griechisch ganz am Schluss. Dein, dein, dein. Dreimal zu. Im zweiten Teil haben wir achtmal Hämon, Hämin oder Hämeis. Unser, uns, wir. Achtmal. Es geht also, wenn ich richtig gezählt habe, Sie müssen immer sehen, Theologie und Zahlen, das ist eine ganz schwierige Sache. Also, aber es ist auf jeden Fall ganz betont, unser, wir. Es geht nun wirklich um unsere Dinge, um unseren Bereich, um unser Leben. Wichtig ist die Reihenfolge. Zuerst kommt Gott und dann kommen wir. Ähnlich ist die Reihenfolge auch zum Beispiel bei den 10 Geboten. Zuerst geht es um Gottes Beziehung zu uns, dann um die menschliche Beziehung der Menschen zueinander. Zum zweiten Teil der Bitten sind es 4 Bitten oder 2x2 Bitten. Oder sind es 3 Bitten? Oder sind es 3 und 1 Bitte? Jetzt können Sie sagen, das ist ja immer fast das Gleiche. Aber 4 ist nicht das Gleiche wie 2x2. Natürlich, nur mathematisch ist es dasselbe, aber sachlich nicht. 4 oder 2x2 oder 3, dann entspräche der zweite Teil dem ersten Teil, 3 Bitten und 3 Bitten. Ist das, was wir heute besprechen, eine zusammengehörende Doppelbitte? Oder 3+1? Denn die ersten 3 Bitten sind mit und verbunden, Kai. Die letzte Bitte ist mit Allah angeführt, sondern. Meditieren Sie es mal. Aber wenn man Texte exegesiert, dann tun wir gut daran, wir machen es möglichst genau. Gründliche Exegese. Ich würde dafür plädieren, es sind 2x2 Bitten, wobei man die Dinge immer unterschiedlich sehen kann. 2x2 Bitten, die erste Bitte Brot und Schuld, Schöpfung und Erlösung. Verbunden mit dem und Kai. In der zweiten Bitte dieses ersten Teils mit einem Anhang. Die zweite Bitte, da geht es um die Versuchung und um das Böse. Auch das hängt ganz eng miteinander zusammen. Jetzt aber nicht durch und verbunden, sondern durch sondern. Brot und Schuld. Schöpfung, Erlösung, Versuchung und das Böse, das hängt jeweils miteinander zusammen. Und dann entspräche die zweite der zweite Teil der Bitten mit 2x2 dem hebräischen Sprachstil des Parallelismus. Die hebräische Poesie ist geprägt durch den Stil des Parallelismus. Wenn Sie einmal die Psalmen nehmen, ist es in der Regel so, dass es in einem Vers mit 2 Hälften um dieselbe Sache geht. Es gibt verschiedene Formen des Parallelismus, das möchte ich heute jetzt nicht erklären. Aber für das Hebräische eine ganz wichtige Sache, und das legt sich dann gegenseitig aus. Es gibt auch dreiteilige Formen, aber das ist selten. Das ist schon etwas Besonderes. Oder viergliedrige, aber häufig der Parallelismus. Ganz bestimmte Formen. Wir beobachten, wie nun auch die Arithmetik sein soll. Es sind 2x2 = 4 Bitten, verhältnismäßig wenig, aber dafür elementar. Es ist biblische Kunst, dass sie das, wozu wir Stunden und Tage und zum Teil ein ganzes Leben brauchen, um damit fertig zu werden, dass das die Bibel in einer genialen Kürze fasst. Für mich verblüffend. In diesen 4 Bitten ist das Elementarste erhalten. Es ist alles enthalten. Übrigens kurz ein Satz zur Zahlensymbolik, aber nur ganz kurz. 4 ist ja auch die Bedeutung, ist eine Vollzahl. Die 4 Himmelsrichtungen zum Beispiel. Mit dieser 4-Zahl der Bitten im Vater Unser ist alles gefasst, was für uns wichtig ist. Und wir können von diesen 4 Bitten her unser ganzes Leben entfalten und hier einbringen. Ich möchte noch ein letztes sagen, dann komme ich zum Einzelnen. Mit der letzten Bitte und erlöse uns von dem Bösen sind wir wieder ganz beim Ziel der göttlichen Heilsgeschichte. Ich habe betont, die 3 ersten Bitten haben eschatologische Bedeutung. Sie zielen auf das Ziel der Vollendung. Bei der letzten Bitte sind wir wieder an diesem Ziel. Und auch das können wir häufig beobachten in Texten, dass Anfang und Ende sich entsprechen. Aber jetzt soll's reichen mit dem Blick auf das Formale, wobei ich nicht verschweigen möchte, dass es für eine Auslegung von keiner geringen Bedeutung ist, wie die Dinge zueinander im Verhältnis stehen. Das ist sehr hilfreich für die Exegese. Zum ersten Teil, führe uns nicht in Versuchung. Es ist die einzige Bitte, ja, das einzige Mal im ganzen Vater Unser, dass ein Nicht steht. Und zwar wieder entgegen der deutschen Übersetzung, wo das schwierig ist, steht es nicht am Anfang und nicht führe uns in Versuchung. Damit ist dieses Nicht betont. Alle anderen Bitten sind positiv formuliert. Diese Bitte ist die einzige Bitte, die negativ formuliert ist. Und auch das wieder ein kleiner Tipp zur Auslegung. Darüber dürfen wir nicht hinweglesen. Das sind die ganz kleinen Dinge mit großer Bedeutung. Und wenn jetzt unter uns Menschen sind, ich weiß es nicht so genau, die Griechisch lernen und für die das eine Mühe ist, dann sollten Sie spätestens jetzt davon überzeugt sein, dass dieses Geschäft sinnvoll ist und dass es diese Mühe lohnt. Griechisch ist nicht Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen. Griechisch ist die Voraussetzung, um am einen oder anderen Text die Bedeutung besser zu erkennen. Um das geht's. Ich sage jetzt nichts zu Hebräisch. Das könnte sein, es würde ein längerer Exkurs. Also, nicht mehr. Dieses vorgestellte Nicht zeigt die Dringlichkeit der Bitte und damit die Wichtigkeit dieser Thematik. Ein kleiner Ausflug, wenn Sie einmal die 10 Gebote genauer angucken, dann werden Sie merken, dass für die 10 Gebote das Nicht geradezu das Typische ist. Und es ist ähnlich wie hier vorgestellt. Nicht töte, nicht brich die Ehe, nicht stehle, nicht. Nicht führe uns in Versuchung. Diese Bitte ist deshalb so dringlich, weil es bei der Versuchung nicht um ein Spiel geht, sondern um Leben und Tod. Das zeigt die erste Versuchungsgeschichte in der Bibel. Es geht um nicht weniger als um den Ausschluss aus dem Paradies. Das hier verwendete Verb führe uns, führen, heißt, bedeutet hineintragen oder hineinbringen. Es ist eigentlich ein üblicherweise räumlich verwendetes Wort. Als die Männer, die 4 Freunde, den Gelähmten zu Jesus bringen, konnten sie ihn nicht hineinbringen in den Raum, in dem Jesus war, nicht hineintragen. Darf ich deshalb so sagen, führe uns nicht in den Raum, wo die Versuchung an uns heran kann. Persönlicher formuliert, führe uns nicht in den Raum, an den der Versucher an uns heran kann. Führe uns nicht in den Raum, an dem der Böse an uns heran kann. Von diesem Gebet her wird Folgendes klar. Versuchung ist zugelassene Versuchung. Weil es Gott ist, der Versuchung zulässt, wendet sich die Bitte an ihn, dass er diese Versuchung nicht zulässt. Gleichzeitig ist dieses Gebet, eine Bitte um die Bewahrung. Dass es so ist, dass Versuchung zugelassene Versuchung ist, wird deutlich an vielen Stellen in der Heiligen Schrift. Ich möchte 3 benennen, wobei ich zur ersten nicht viel sage, sondern eher nach dem Motto, dem denket nach. In 1. Mose 3, Vers 1 wird die Schlange mit folgendem Wort eingeführt, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Wie geht's weiter? Es kommt ein Relativsatz, die Gott der Herr gemacht hat. Die Schlange wird eingeführt als ein Geschöpf Gottes, das sich allerdings von allen anderen Geschöpfen unterscheidet. Sie war nämlich listiger. Das beste Beispiel, das deutlichste Beispiel ist das Hiob-Buch. Da ist es ganz klar, der Satan muss mit Gott über die Versuchung handeln. Der Satan muss bei Gott die Versuchung aushandeln. Anders kann er an Hiob nicht ran. Und ein letztes Beispiel, Matthäus 4, Vers 1. Und das ist nun die Stelle, die die Vaterunser-Bitte wieder am deutlichsten auslegt. da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Jesus vom Geist in die Wüste geführt, vom Geist an den Ort geführt, wo er vom Teufel versucht wird. Und da haben sie wieder genau die Bewegung unseres Textes. Man darf hier räumlich denken. Natürlich muss man es dann übertragen. Wenn Sie Hebräisch lernen, gelernt haben, lernen wollen, ist ein ungeheuer räumliches Denken anschaulich. Und das neutestamentliche Griechisch ist ganz stark vom hebräischen Denken geprägt. Deshalb sagen ja die echten Griechen, das sei viel zu leicht, das neutestamentliche Griechisch. Das liegt daher, weil Hebräisch leicht ist. Hebräisch ist eine ganz einfache Sprache. Ich möchte Ihnen ein bisschen Mut machen. Merkt ihr es? Räumlich gedacht, anschaulich gedacht, nicht? Der Geist führt Jesus dorthin, wo der Teufel ihn versuchen kann. Führe uns nicht dorthin. Und damit haben wir einige Stellen, die deutlich machen, Versuchung ist zugelassene Versuchung. Und deshalb richtet sich das Gebet an Gott. Ich komme darauf noch einmal zurück. Und es heißt, was hier dahinter steht im Verständnis Gottes, ist die Tatsache, dass die Bibel jede Form des Dualismus streng ablehnt. Das muss ich jetzt erklären. Ich habe Satan geschrieben. Satan ist ein hebräisches Wort und heißt im Hebräischen Schatan und wird gebraucht von Menschen und vom Satan, so wie wir es verstehen. Und wenn Jesus zu Petrus sagt, geh hinter mich, Satan, sagt er natürlich nicht, geh hinter mich, Teufel, sondern geh hinter mich Satan in diesem hebräischen Verständnis. Satan ist der Versucher. Auch Menschen können einander zur Versuchung werden. Satan ist der Widersacher. Ja, also, wenn Sie jemand haben, der Sie arg ärgert, dann wäre das Hebräisch ein Schatan. Sagen Sie es nicht zu ihm, gell, weil so denken wir ja nicht mehr. Aber dass sie das verstehen, das steckt dahinter. Das Wort kommt also im Alten Testament, wird verwendet für den Satan schlechthin, aber auch für Menschen. Das wäre Dualismus. Wir haben zwei Mächte, zwei Größen auf derselben Ebene. Die gegeneinander kämpfen, das wäre gleichsam ein Götterkampf. Und entsprechend wirken nun beide Größen auch auf den Menschen und der Mensch wird hin und her gezerrt von diesen beiden Göttern, von einem guten Gott und einem bösen Gott. Das ist Dualismus. Das gibt's in der Bibel und nach der Bibel nicht. Jetzt wird's kompliziert. Und Sie wissen ja, meine Bilder sind nicht gut. Aber nehmen Sie in aller Schwachheit meiner begrenzten Fantasie es trotzdem so mit. Biblisch gibt es einen Gott. Es ist der dreieinige Gott. Und weil es nur einen Gott gibt, ist dieser Gott der Allmächtige. Glaubensbekenntnis, erster Artikel. Der Allmächtige. In einem Dualismus gibt es keinen allmächtigen Gott, sondern gleichberechtigte Götter. Unter Gott gibt es gute und böse Mächte. Und diese wirken in der Zulassung Gottes auf die Menschen ein. Dabei ist der Bereich dieser Mächte dem Menschen relativ verborgen. Gott selber hat uns diesen Bereich verborgen. Die Bibel schlägt in der Offenbarung nur kleine Löcher hinein in diesen unsichtbaren Bereich. Und weil es so ist, und jetzt greife ich so schon vor, ist den Menschen dieser Kontakt verboten und nur dieser erlaubt. Das ist aktuell ganz wichtig. Ganz wichtig für das Gebet. Wir werden erleben, wie in den nächsten Jahren die Engel Hochkonjunktur bekommen. Die Engel sind wirkliche Mächte, aber sie gehören in diesen Bereich einer begrenzten Offenbarung und sind nach der Bibel nie der direkte Ansprechpartner des Menschen. Gott hat uns erlaubt, mit ihm zu reden, nicht mit diesem Zwischenbereich ganz grundsätzlich. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn man zum Schmied kann, dann geht man nicht zum Schmiedle. Wenn wir zu Gott dürfen, gehen wir nicht zu anderen Mächten. Das wird in den nächsten Jahren ganz wichtig werden, dass wir an diesem Punkt klar stehen. Ist dieses Bild verständlich? Danke. Also, führe uns nicht in Versuchung. Gott lässt die Versuchung zu. Übrigens zu diesem Bereich, wir haben ja schon das meiste gesprochen, in dem was besprochen, in dem was wir vorher gesungen haben. Deinen Engel zu mir sende, der des bösen Feindes Macht. Zu wem wird gebetet? Zu Gott.
Deinen Engel zu mir sende, der des bösen Feindes Macht. Aber es wird Gott gebeten.
Weil Gott der allmächtige Gott ist, weil es biblisch keinen Dualismus gibt, beten wir zu ihm und er hat die Macht, die Versuchung so zu begrenzen, dass wir sie bestehen können. 1. Korinther 10, Vers 13. Darf ich sagen, das dualistische Modell, Sie haben es noch im Hinterkopf, ist das einfachere Modell. Das wäre uns viel sympathischer. Aber jetzt könnten wir sagen, das ist doch schön, die Bibel verlangt uns etwas ab. Studium ist ein Geschäft. So leicht ist nicht. Nicht, da kommt die ganz große Frage, warum lässt Gott die bösen Mächte zu? Das entsteht in diesem Modell, das ich eigentlich nicht für ein Modell halte, sondern für die Wahrheit. Hier steht die Frage, warum lässt Gott das Böse zu? Hier entsteht die Frage, wo kommt denn das Böse her? Denn das muss ja Gott auch irgendwie zulassen. Ich freue mich, dass diese Frage heute nicht Thema ist und dass ich weitergehen kann. Und führe uns nicht in Versuchung. Uns. Nicht mich. Das Vaterunser ist Gemeindegebet. Gemeinschaftsgebet. Das ist hochinteressant, dass Jesus sagt, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein. In die Speisekammer, in damaliger Zeit der einzige Raum, der abschließbar war. Ich hätte beinahe gesagt, es wäre auch heute manchmal kein Fehler, wenn man es nicht hat. Also geh in dein Kämmerlein und bete du. Und das anschließende Vaterunser ist von Anfang bis Ende in der Wir-Form formuliert. Vater unser im Himmel. Ich habe es noch gelernt, in der Gemeinschaft betet man im Wir-Stil. Gebetsgemeinschaft ist Wir-Gebet. Im Gottesdienst betet man in der Wir-Form. Das ist nicht mein Ich-Gebet, sondern das ist das Wir-Gebet. In der Gebetsgemeinschaft betet man in der Wir-Form, weil es die gemeinsamen Anliegen sind, die man vorher ausgetauscht hat. Aber nehmen Sie es nicht als Gesetz, sondern als eine kleine Ableitung aus dem Vaterunser. Gemeinschaftsgebet und Einzelgebet, beides gehört zusammen. Die Wir-Form nimmt ernst, dass wir als Gemeinde Jesu beten. Als Gemeinde Jesu. Als Gemeinschaft. Das Wir nimmt ernst, dass es nicht nur um meine persönliche Versuchung geht. Darf ich dazu sagen, das wurde mir erst jetzt klar bei der diesmaligen Vorbereitung. Obwohl ich schon mehrere Manuskripte zum Vaterunser habe, wurde mir zum ersten Mal klar, dass es bei der Versuchung auch und zuerst um die Versuchung der Gemeinde geht. Nicht nur um meine persönliche, sondern um die Versuchung der Gemeinde. Ich wäre an dieser Stelle fast versucht, auf unser neues Buch vom Bengelhaus hinzuweisen. Es ist letztes Jahr erschienen, aber es ist zurzeit das Neueste, das wir haben. Das nächste ist in Bearbeitung. Und da geht es gerade um diese Fragen des Individualismus und der Gemeinschaft. Gemeinde ist geprägt von der Gemeinschaft, vom Gemeinsamen. Und da müssen wir dran arbeiten. Führe uns nicht in Versuchung. Und das ist auch ein Bereich, über den man nachdenken muss. Wo ist Gemeinde versucht? Und da haben wir schöne Beispiele in der Bibel, die 7 Cent schreiben. Da geht es um Gemeindeversuchung, nicht nur um Versuchung des Einzelnen. Einen Schritt weiter. Führe uns nicht in Versuchung. Peirasmos, Prüfung eigentlich. Peirasmos, Prüfung. Es wird gerne unterschieden, dass man sagt, es gibt die Prüfung und die Versuchung. Die Prüfung kommt von Gott und die Versuchung ist zugelassen und kommt vom Teufel. Es gibt biblisch nur einen Begriff, eben Peirasmos. 2 Worte für beide Aspekte. Und ich würde sagen, es sind 2 Seiten derselben Medaille. Jakobus kann ja schreiben, Jakobus 1, Vers 13, Gott versucht niemand. Er ergänzt, Gott versucht niemand zum Bösen, weil Gott gut ist. Ich würde es so formulieren, Gott lässt die Versuchung zu, die er gleichzeitig als Prüfung nutzt. Die Prüfung klärt die Echtheit unseres Glaubens. Es ist ein Vorgang, an dem Gott unter Versucher beteiligt ist, und es ist für uns nicht auseinanderdividierbar, weil uns dieser Raum verborgen ist. Die Versuchung oder die Prüfung hat einen Anhaltspunkt an unserer Sünde, an unserem begrenzten Verstehen Gottes und ist ermöglicht durch die Entscheidungsmöglichkeit des Menschen. Ein paar Aspekte zur Versuchung. Wir haben gesehen in Matthäus 4, dieser Versuchungsgeschichte, die man natürlich zu dieser Thematik noch näher heranziehen und auslegen könnte. Wir haben gesehen an der Versuchungsgeschichte, der Teufel versucht Jesus in einer direkten Begegnung, in einem direkten Gespräch. Aber es geht hier um die Versuchung Jesu. Ich werde nachher noch einmal darauf zurückkommen. Wir sollten uns auf eine solche direkte Begegnung nicht einlassen. Wir sind nicht Jesus. Bei Jesus und für Jesus sind die Dinge klar. Und Jesus als der Gottessohn und als der zweite Adam, der die Versuchung bestehen musste am Beginn seiner Wirksamkeit, da ist diese direkte Konfrontation. Aber nicht bei uns, die können wir nicht bestehen. Jesus wird also versucht direkt vom Teufel. Jesus wird aber auch versucht, und da merken wir, wie das verschieden ist, von Menschen. Er wird versucht im Blick auf seinen Weg, im Blick auf seine Führung. Petrus, Satan, hinter mich. Und um die gleiche Führung geht es bei der Prüfung in Gethsemane. Merken wir, Versuchung hat ganz viel mit dem Weg zu tun, den Gott uns gehen lässt und gehen heißt. Und im Nichtverstehen des Willens und der Führungen Gottes. Und jetzt möchte ich noch einmal sagen, bei Jesus ist es klar und für ihn, er hat als der Sohn Gottes den Durchblick. Übrigens, das ist uns auch deutlich geworden bei der Arbeit an unserem neuen Buch mit dem Thema Die Macht und die Mächte. Wobei ich noch gar nicht weiß, ob wir das zu Ende bringen. Das ist so ein heikles Thema. Da kann man nur die Finger verbrennen. Die Macht und die Mächte, wenn man zum Beispiel fragt nach dem Bereich der Dämonen, dass wir da in der Bibel nirgends diese Klarheit haben wie bei Jesus. Und wenn wir vergleichen, was im Zusammenhang mit Jesus zu diesem Bereich gesagt ist und in der weiteren Apostelgeschichte, dann merken wir, dass auch die Apostel nicht dieselbe Vollmacht haben wie Jesus. Das zu durchschauen und den Hintergrund zu verstehen, wo Dämonisches am Werk ist und wo nicht, wo zum Beispiel Krankheiten unterschiedlich erklärt werden, können Sie beim Bibellesen feststellen, das ist nach Jesus nicht mehr das Thema wie bei Jesus. Und da hat der Gottessohn die Vollmacht und durchschaut die Zusammenhänge, die wir nicht so haben, weil dieser Bereich noch verborgen ist. Wir werden die Augen geöffnet bekommen, wenn das Böse besiegt ist, endgültig. Die Möglichkeit zur Versuchung des Menschen besteht von Anfang an. 1. Mose 3. Die Möglichkeit zur Versuchung des Menschen ist begründet in der Freiheit des Menschen zum Gehorsam. Das Gebot gehört mit der Erschaffung des Menschen zu Menschen. Liebe Schwestern und Brüder, verwechseln Sie bitte nicht das Gebot und das Gesetz. Machen wir morgen im Bengelhaus. Verwechseln Sie bitte nicht das Gebot und das Gesetz. Ich weiß, dass diese Unterscheidung nicht von allen vollzogen wird. Aber ich bin persönlich der Meinung, dass man diese Unterscheidung vollziehen muss. Das Gebot gehört von der Menschenschöpfung zum Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Das Gesetz ist der heilsgeschichtliche Abschnitt des alten Bundes Gott und Israel. Gesetz ist nicht Gebot. Gesetz ist viel mehr. Übrigens, deshalb ist die Übersetzung schlecht. Dass Torah mit Nomos übersetzt wird im Neuen Testament, das plagt, wenn man Hebräisch kann. Torah ist etwas anderes. Und deshalb muss einen jeden Alttestamentler das Wort gesetzlich, ich verwende es auch ab und zu, aber da kriege ich immer eine Gänsehaut. Das verwenden wir völlig falsch. Gesetzlich und meinen dann, verbringen sie in Verbindung mit dem Gesetz und verstehen dann das Gesetz nicht. Es fällt uns sowieso schwer, das Gesetz zu verstehen. Torah. Torah heilsgeschichtlich. Das habe ich gelernt beim zukünftigen Landesbischof Dr. Gerhard Mayer. Gesetz ist die heilsgeschichtliche Größe der Bund Gottes mit Israel und ist deshalb heilsgeschichtlich begrenzt. Und deshalb ist das Gesetz für das Neue Testament eine abgeschlossene Größe, heilsgeschichtlich. Dem Gesetz steht das Evangelium gegenüber, wiewohl es inhaltlich unzählige Beziehungen gibt. Wie komme ich eigentlich aufs Gesetz? Wir sind beim Vater Unser. Ja, mit dem Gebot. Jetzt, die Unterscheidung von Gesetz und Gebot halte ich für sehr wichtig. Das Gebot gehört zur Beziehung zwischen Gott und Mensch von Anfang an. Wie es in der Ewigkeit sein wird, das weiß ich nicht. Ich vermute, dass es in der Ewigkeit so sein wird, dass das Gebot keine Größe mehr ist, die uns gegenübersteht und an der wir uns reiben, sondern nach der Verheißung in Jeremia 31 vom neuen Bund ist sie uns ins Herz geschrieben. Es ist Teil von uns. Und damit ist dann auch der Gehorsam kein Thema mehr. Das Gebot gehört zur Gottesbeziehung auch innerhalb der Gemeinde. Es gibt keinen Glauben an Jesus ohne Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Das ist zutiefst christlich, das Gebot. Aber das Gebot ist nicht mehr Gesetz, sondern das Gebot ist Teil des Evangeliums. Und das Evangelium ist im Gesetz verheißen, Gesetz und Evangelium hat einen positiven Bezug. Es ist im Gesetz verheißen und im Evangelium, in der Erfüllung, ist es das Evangelium. Am Gebot entsteht die Versuchung. Und das Gebot macht deutlich, dass sich der Mensch entscheiden kann. Nach 1. Mose 1 bis 3 hat Gott den Menschen die Möglichkeit der Versuchung entsteht an der Geschöpflichkeit des Menschen. Sie merken, das sind lauter Schöpfungskategorien. Denn in der Versuchung möchte der Mensch sein wie Gott. Eine Versuchung, die immer wiederkehrt und die im Grunde, mit der auch der Teufel Jesus versucht. War das eine Überschrift? Zum Stichwort Versuchung. Die Versuchung entsteht am Gebot. Die Versuchung entsteht an der Entscheidungsmöglichkeit des Menschen. Die Versuchung entsteht an der Tatsache, dass der Mensch Geschöpf ist. Er möchte aber sein wie Gott. Die Vergottung des Menschen. Und das kann in religiösem und in areligiösem Gewand einherkommen. Ich befürchte, dass wir, nachdem wir in der Mitte des letzten Jahrhunderts gemerkt haben, was passiert, wenn sich der Mensch vergottet, und das eingesehen haben, dass es nichts ist, dass wir, je länger wir von diesem Ereignis weggehen, die Gefahr der Vergottung des Menschen in der Lösung von Gott und von seinem Gebot wieder ganz stark zunimmt. Da müssen wir sehr sensibel sein, wo die Vergottung des Menschen in religiösem oder in areligiösem Kleid einherkommt. Der Machbarkeitswahn ist eine Versuchung. Das heißt, die Versuchung hat Ansatzpunkte. Und wenn man sich die bewusst macht, hat man schon eine große Hilfe gegen die Versuchung. Es ist ja für mich auch zum Beispiel die Frage, 1. Mose 22, die Versuchung Abrahams. Übrigens habe ich eine ganz interessante Auslegung gelesen des jüdischen Auslegers Benno Jakob, neu aufgelegte Genesis-Kommentar mit, glaube ich, 800 oder noch mehr Seiten, ganz gründliche Exegese. Der schreibt zu 1. Mose 22, es ist nicht Gott, also Yahweh, der Abraham versucht, sondern da steht immer Elohim, ein Gott. Also ich bin da skeptisch. Als wäre dann das gleiche Modell wie bei Hiob. Hochinteressant, weil hier nicht Yahweh steht, sondern die allgemeine Bezeichnung von Gott. Und im Sinne, dass das uns verborgen bleibt, diese Zusammenhänge, dass nur kleine Löcher in diesen Bereich geschossen werden, es wäre denkbar. Ich möchte auf etwas anderes hinweisen. Ich persönlich glaube, dass die Versuchung Abrahams zu tun hat mit seiner Schuld. Auch Abraham hat eine Schuldgeschichte. Und wenn Sie das durchgehen bei Abraham, dann geht voraus die Sache mit dem Ismael, wo Abraham und Sarah schuldig werden. Und jetzt soll er seinen einzigen Sohn opfern. Und der erstgeborene Sohn nach damaligem Verständnis war der Stellvertreter des Vaters. Lesen Sie in 2. Mose 13, nach dem Passamahl, nach der Schilderung vom Passa, kommt die Regelung über die Erstgeburt. Die Erstgeburt der Tiere wird Gott gegeben. Die Erstgeburt der Menschen wird ausgelöst. Und dann gibt es die Regelung im Gesetz, die Erstgeburt des Menschen wird ausgelöst durch die Priester. Da gibt es eine ganz genaue Zählung. Die Priester sind am Heiligtum und gehören in einer ganz engen Weise Gott. Sie haben dafür keinen Landbesitz. Sie leben vom Opfer, wie das Bengelhaus. Also sie haben keinen Landbesitz und sind Vertreter der nicht ausgelösten menschlichen Erstgeburt, weil die Bibel das Opfer von Menschen ausschließt. Die Erstgeburt steht für den Vater, ist sein Repräsentant, sein Ersatz. Und wenn es zum Beispiel in Micha 6 heißt, was soll ich denn Gott geben? Eine große Menge von Tieren. 1000 Opfertiere. Es kann ja nur der reichste Mensch 1000 Opfertiere geben. Nein, meine Erstgeburt. Dann können wir im Sinn dazu schreiben, mich selbst. Und ich persönlich bin von daher der Überzeugung, dass das Opfer Stellvertretung ist. Dass hier der Stellvertretungsgedanke schon mitschwingt, weil die Schuld unmittelbar vorausgeht mit Ismael und weil es der Erstgeborene ist, der für Abraham steht. Und deshalb glaube ich, dass Abraham diese Sache tut. Und es wird uns an keiner Stelle geschildert, dass er zurückgezogen wäre. Dass sich das überlegt hat. Hat sich's wohl überlegt, aber es wird nicht geschildert. Er tut's, weil es um diesen Zusammenhang geht. Und da haben Sie die engste Brücke natürlich zum Neuen Testament, wo 1. Mose 22 von Paulus in Römer 8 aufgenommen wird. Gott gibt seinen einzigen Sohn und zieht das Opfer nicht zurück. Also das hieße nach dieser Auslegung, Sie merken, ich betone nach dieser Auslegung, es ist nicht ganz einfach, ich möchte nicht zu viel hineinlegen, wir sollen ja Exegese machen und nicht Eisegese, Auslegung und nicht Einlegung. Nach dieser Auslegung wäre auch in 1. Mose 22 die Schuld ein Ansatzpunkt für die Versuchung. Da bekommt der Versucher seinen Haken, wo er sich festmachen kann. Und deshalb ist ja auch der Versucher der Ankläger, der die Kinder Gottes anklagt vor Gott. Die Versuchung zielt auf ein Leben ohne Gott. Sage Gott ab und stirb. Die Versuchung zielt auf ein missverstandenes Verhältnis zu Gott, falschen Glauben. Die Versuchung zielt auf den Ungehorsam im theologischen und im ethischen Bereich. Eine besondere Versuchung, und damit sind wir wieder beim Wir-Aspekt, beim Gemeindeaspekt, eine besondere Versuchung ist für die Endzeit, für die Gemeinde angekündigt, darf ich so sagen, dass es für die Gemeinde immer besondere Phasen gibt, auch besondere Versuchungen. Nach Matthäus 24 gehört die Versuchung zu dieser Zeit. Die Zeit der Gemeinde ist geprägt grundsätzlich durch Leiden, durch Versuchung, die speziell die Gemeinde betreffen. Und wenn die Versuchung nicht verkürzt würde, wenn die Tage nicht verkürzt würden, die Tage der Versuchung, könnte niemand gerettet werden. Matthäus 24, Vers 21 folgende. Und auch von daher verstehen wir wieder das Gebet, führe uns nicht in Versuchung. Es gibt Ausleger, die sagen, es ist besonders diese eschatologische, diese endzeitliche Versuchung der Gemeinde an dieser Stelle gemeint. Ich würde das allerdings nicht sagen und die Versuchung nicht einschränken auf einen Fall. Dass dies auch gemeint ist, ist gar keine Frage. Zum Schluss dieser Bitte, ein letzter Satz vor dem Päuschen. Gott lässt die Versuchung zu und wir beten dagegen. Interessant. Darf ich es mal zugespitzt formulieren? Das Verhältnis zu Gott im Gebet gestaltet sich in dem Spannungsfeld von Ergebung und Auflehnung geht zu weit. Ergebung und Klage, Bitte. Aber christlicher Glaube und christliches Gebet ist nicht nur Ergebung. Das merken wir an dieser Bitte. Nicht? Das Gebet bittet, führe uns nicht in die Versuchung, obwohl wir wissen, dass es Gott ist, der Versuchung zulässt. Matthäus 24, es wird Versuchung kommen. Und jetzt sagt aber Gott nicht für das Gebet, ihr müsst halt alles so nehmen, wie es kommt. Sondern es ist das Gebet, das sogar dringlich bittet, führe uns nicht in Versuchung. Nicht! Gott mach's nicht! Das müssen wir fürs Gebet festhalten, diese Spannung, ja, in der wir stehen. Und damit sind wir wieder bei dem, was ich vor 2 Tagen festgestellt habe. Das Gebet, die Bitte, gestaltet lebendige Geschichte mit. Es ist nicht alles determiniert, sondern Gebet bewirkt Gottes Handeln und damit gestaltet Gebet Geschichte mit. Auch diese Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Wir machen eine Pause bis 9:20, dann gehen wir zur zweiten Bitte und dann in der letzten Stunde eine Zusammenfassung. Ich verrate jetzt noch nicht, in wie vielen Punkten.